Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Wie schön, dass wir hier sein dürfen, zusammen Gottesdienst feiern. Das, was ich eigentlich seit meiner Kindheit tue, sonntags morgens in den Gottesdienst gehen und Gottesdienst feiern, das war immer so selbstverständlich. Und jetzt in diesen Zeiten, wo wir hier sitzen mit Maske und wenige nur präsent und die anderen dann zu Hause mitfeiern, wird es irgendwie umso, ja, finde ich, besonderer. Es ist ein Vorrecht, dass wir uns versammeln dürfen. Manchmal beten ja so Leute, danke Herr, dass wir uns frei versammeln dürfen und ohne Verfolgung. Es ist so selbstverständlich und irgendwie denkt man jetzt doch nochmal drüber nach in dieser Zeit. Also schön, dass du hier bist, schön, dass ihr da seid zu Hause, schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, hat unser Herr Jesus Christus gesagt, da ist er mitten unter ihnen. Schön, dass Jesus Christus heute mitten unter uns ist. Wollen wir was ganz Pfingstliches machen? Sag doch mal Amen.
Amen.
Dankeschön. Ich brauche das nicht oft, aber so hin und wieder. Wir sind weiter in der Predigtreihe unterwegs mit Jesus. Und heute wollen wir uns angucken, die Heilung eines Aussätzigen. Und einen kurzen Text, eigentlich nur zwei Verse, in denen aber doch so viel Interessantes berichtet wird. Lukas 5, die Verse 12 bis 13. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Da streckte er die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Im Leben Jesu werden uns ja viele Wundergeschichten berichtet und wir werden uns auch noch einige miteinander anschauen im Rahmen dieser Predigtreihe. Aber auch diese Geschichte, die berührt mich ganz besonders tief. Ich finde, wenn man mal ein bisschen in die Hintergründe schaut und sich das mal klar macht, was hier eigentlich passiert, ein ganz, ganz besonderer Bericht. Es beginnt mit einem Menschen in einer verzweifelten Lage. Manchmal ist es so, dass Menschen in verzweifelte Lagen geraten. Dieser Mensch war wirklich in einer absoluten katastrophalen Lage. Jesus kam in eine der Städte und es heißt, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Jetzt ist es nicht so ganz eindeutig, wenn das Wort Aussatz hier fällt, was genau gemeint ist. Und die Historiker und die Theologen, die ringen da mächtig miteinander. Es ist nicht völlig klar. Also vom Alten Testament her, das kann man so mit Sicherheit sagen, war Aussatz die Zusammenfassung von allen oder soll ich sagen fast allen Hauterkrankungen. Das konnte völlig harmlos, nicht mal ansteckend sein, aber das wusste man nicht. Ja? Wenn du eine Hauterkrankung hattest, Schuppenflechte, irgendetwas, dann war das Aussatz und dann galtest du als unrein und dann war das schon ganz schön schlimm. Aber sehr viele Ausleger sind doch der Meinung, dass hier ganz vieles eben für keinen harmlosen Aussatz spricht, sondern dass es hier wahrlich um eine Lepra-Erkrankung ging. Das war nicht untypisch in der damaligen Zeit. Die Juden hatten ein Wort für Lepra, sie nannten das der Tyrann aller Krankheiten. Alexander der Große hat es im 4. Jahrhundert aus Indien nach Israel eingeschleppt, also nicht er persönlich, aber seine Leute, seine Truppen, also so seit 400 vor Christus war die Leprakrankheit, die in Indien ja unfassbar gewütet hat, auch in Palästina war sie, auch in Israel bekannt und es war wirklich schlimm. Weiße Blattern überall zernagen dein Fleisch und dann die Knochen. Hitziges Fieber und Schlaflosigkeit und wenn du mal schläfst, dann ganz, ganz schwere Albträume. Und die Lepra war eben völlig unheilbar. Das heißt, der Tod war dir sicher, führte ganz sicher zum Tod. Gesetzeslehrer sagten, Aussätzige, besonders Lepra-Aussätzige, sind Tote. Ja, wir können sie behandeln, wir müssen sie behandeln wie Tote. Da gibt es keine Hoffnung. Und diese Begrifflichkeit, da war ein Mann voller Aussatz, Sehr viele Ausleger sehen hier einen medizinischen Fachbegriff, einen Terminus technicus. Lukas war ja Arzt, der das hier geschrieben hat. Da war ein Mann voller Aussatz und das soll eine Begrifflichkeit sein für Lepra im Endstadium. Also ein wirklich, wirklich verzweifelter Mann, der unfassbar entstellt ausgesehen haben muss, eine körperliche Katastrophe. Aber ganz egal, wie es genau war mit der körperlichen Seite, das muss ein bisschen offen bleiben, war es eine soziale Katastrophe. Und wenn es nur ein kleiner Ausschlag gewesen wäre, völlig harmlos, es war sozial eine Katastrophe, weil aus Angst vor Ansteckung wurdest du sofort von deiner Familie getrennt. Du durftest keinen Umgang mit gesunden Menschen mehr haben und pflegen. Ja? Und dein Partner konnte sich sofort scheiden lassen. Über sowas bestimmten ja die Rabbiner und die Gesetzeslehrer. Ein Aussätziger ist wie ein Toter, da gab es keine Hoffnung. Du warst sozial völlig ausgegrenzt. Ich sag mal Quarantäne mit null Haushalten, die sich treffen dürfen. Ja? Du kamst unter wildfremde Leute, die auch Aussatz haben, mit denen konntest du ab sofort leben. Deine eigenen Kinder, deinen Ehepartner, deine Eltern, deine Nachbarn, deine Freunde. Es war schlagartig alles vorbei. Es war eine absolute soziale Katastrophe. Aussätzige lebten dann in kleinen Trupps, in Entfernung von bewohnten Orten und man legte ihnen Nahrung an gewisse Plätze hin und hielt sie so am Leben. Vom Gesetz des Moses waren sie verpflichtet, sich den Kopf zu rasieren, Glatze, ihr Kinn zu verhüllen, ihre Kleider einzureißen. Und wenn jemand in ihre Nähe kam, mussten sie rufen, unrein, 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 damit alle wussten, das war ihre Verpflichtung, sich da jederzeit quasi zu outen. Körperliche Katastrophe, eine soziale Katastrophe und dazu kam natürlich noch eine religiöse Katastrophe. Ich stelle fest, dass in den Tagen Jesu die Tora nicht sehr menschenfreundlich und nicht mit sehr viel Barmherzigkeit ausgelegt wurde, sondern Aussatz übertraf jede andere gesetzliche Unreinheit. Es gab ja viele Unreinheiten, das ist für uns manchmal schwer nachzuvollziehen im Judentum. Wenn du mit Blut in Berührung warst oder so, dann galtst du als unrein so und so viele Tage. Aussatz übertraf jede gesetzliche Unreinheit. Nicht nur was der Aussätzige berührte, wurde kultisch unrein. Seine bloße Anwesenheit verunreinigte alles. Ganz egal, worum es jetzt ging, genau vom Krankheitsbild. Und laut der Rabbiner galt es als göttliche Strafe. Aussätzige waren von Gott verstoßen und verflucht. Es wartete auf dich ein schrecklicher Tod mit der Perspektive der Hölle hinterher. Also eine zeitliche und eine ewige Qual. Also ich sag mal zusammenfassend, dieser erste Punkt ist nicht übertrieben, eine verzweifelte Lage. Was für ein armer Mensch. Was für schreckliche Situationen müssen manches Mal Menschen durchleben. Ich habe ein paar Leute in meinem Blick, in meinem Leben, in der Gemeinde und außerhalb, wo ich manchmal denke, lieber Gott, was denn noch? Was denn noch? Und manchmal sind wir dann auch so undankbar, die, ja, jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen, sagt man ja so. Ne? Aber wenn man dann so manche Leute sieht, da denkt man, wie dankbar kann man selber sein? So, diese verzweifelte, aussichtslose Lage trifft auf einen barmherzigen Jesus. Und das ändert die ganze Geschichte. Das ändert die ganze Situation. Wir erleben einen barmherzigen Jesus. Lukas 5, Vers 13 sagt, da streckte er die Hand aus, rührte ihn an. Habt ihr gehört? Wisst ihr, was das bedeutet? Er berührt ihn. Er verunreinigt sich. Das ging gar nicht. Die alleine Gegenwart dieses Mannes war ein No-Go, verunreinigt alles. Jesus ist ein Rabbiner, ist in einer jüdischen Gesellschaft. Ich sag's nochmal, wir können das gar nicht so nachvollziehen, wie wichtig das für die Juden war, gesellschaftlich rein oder unrein zu sein. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben jetzt die Zeit, wo wir Hände desinfizieren, wo wir Masken tragen und dann macht das einer mal nicht ordentlich. Dann sagt man, hör mal, setz dich mal über die Nase bitte. So, ne? Gibt ja mittlerweile Ton auch unterschiedlich im Bus und so. Ne? Aber das ist kein Vergleich. Aber vielleicht so ein bisschen ahnen zu dem, was damals los war, zu diesem Thema rein und unrein. Das war Gottes Gebot. Das kam aus der Tora. Und Jesus fasst diesen Mann an. Er bricht ein Tabu. Er verunreinigt sich selbst. Man könnte sogar noch anders übersetzen. Also ich habe lange überlegt und war sehr versucht, aber am Ende meiner Überlegung habe ich gesagt, nein, ich hätte auch mit anrühren übersetzt, das ist schon okay. Aber ich weise nochmal darauf hin, dass das Wort im Griechischen, haptomai, könnte auch umarmen oder festhalten bedeuten. Ich mag einfach den Gedanken, ja, will aber nicht zu weit gehen. Ne? Also haptomai kann anrühren bedeuten, wird es auch allermeistens übersetzt. Es kann aber auch umarmen oder festhalten bedeuten. Zum Beispiel, Maria Magdalena sitzt am Grab und weint. Auf einmal ist Jesus da, sie denkt, er ist der Gärtner. Er sagt Maria, sie erkennt ihn. Sie sagt, Rabuni. Und dann steht geschrieben, er aber sprach, pack mich nie an. Fand ich immer sehr unromantisch. Also unromantisch, vielleicht das falsche Wort, aber fand ich immer sehr, meine Güte, sie sitzt da und weint, ihr Herr. Der Evangelist Philippus hat ein Evangelium geschrieben, was es nicht in die Bibel geschafft hat, aber ein hochinteressantes Dokument. Und er beschreibt Maria Magdalena und sagt, keiner hat Jesus so geliebt wie diese Frau. Und keiner stand ihm näher. Ja? Pack mich nicht an, rühr mich nicht an. Nein, nein, was Jesus zu ihr sagt, ist, klammer dich nicht an mich, ich muss zu meinem Vater, geh zu den Brüdern. Ja? Da sieht man, es gibt Auslegungsvarianten für dieses Wort. Aber ich mag einfach den Gedanken, wenn einer sagt, Jesus hat ihn umarmt, kann man auch nicht ganz vom Tisch wischen. Bleiben wir mal bei, er rührte ihn an. Und das ist eigentlich Skandal genug für die damalige Zeit. Und es berührt mein Herz ganz, ganz tief, dass Jesus Menschenmeinung und was andere jetzt dachten, ob er Anstoß erregen würde, völlig egal war, wenn es um das Leid eines Menschen ging. Ja. Erbarmen triumphiert über Gesetz und Sitte. Im Grunde genommen finde ich, wenn du einen Roman über Jesus schreibst, wäre das ein guter Titel über das Leben Jesu. Erbarmen triumphiert über Gesetz und Sitte. Das Wunder wird uns auch in Markus berichtet, Parallelevangelium. Und da wird so schön formuliert, in Markus 1, Vers 41 heißt es, von tiefem Mitleid ergriffen. Von tiefem Mitleid ergriffen streckt Jesus die Hand aus und berührt ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Ja, von tiefem Mitleid ergriffen. Jesus, der Mensch, wenn ihn eins ausmachte, war es diese Empathie. Dieses sich hineinfühlen in andere Menschen. Das Wort Erbarmen übrigens, im Hebräischen, aber auch im Griechischen, ganz interessant, kommt von einem Wort, die Grundbedeutung des Wortes ist Darm oder Gedärme. Also der Hebräer, für den ist der Darm der Sitz der Gefühle. In unserer Kultur wäre es eher das Herz. Ich meine, das Herz ist ja auch ein Muskel, das Blut pumpt eigentlich, aber so in unserer Art, wie wir denken, wir sagen von ganzem Herzen. Der Hebräer würde sagen, von ganzem Darm vielleicht. Ja, ich weiß, es klingt weniger romantisch, aber wir sagen ja auch, ne, ich habe da so ein Bauchgefühl. Das ist ja auch so deutsch, ne, hier so, irgendwie spüre ich hier so, ne, ich habe da so ein Bauchgefühl. Und wenn ich eine Bibelübersetzung, wenn ich das hier übersetzen würde, würde ich es sehr nah am Grundtext, aber auch sehr modern übersetzen. Ich würde sagen, als Jesus ihm sah, da drehte sich ihm der Magen rum. Da drehte sich ihm der Magen rum. Die Elberfelder übersetzt, ein bisschen altmodisch, aber sehr tief. Jesus wurde innerlich bewegt, tief berührt von Erbarmen, tief berührt von Empathie. Hier in diesem Text ist ja in der Neuen Genfer Übersetzung heißt es von tiefem Mitleid ergriffen. Nun, Worte verändern ja ihre Bedeutung so im Laufe der Zeit. Heute spricht man mehr von Empathie. Ich mag das Wort Empathie sehr, sehr gerne. Weil Mitleid heißt eben so für viele mehr oder weniger, so hat sich das entwickelt, du tust mir leid. Empathie ist noch ein Schritt mehr. Es bedeutet, ich fühle, was du fühlst. Ja? Ich fühle, was du fühlst. Ich bin bereit, mich auf deine Gefühle einzulassen. Und das ist die Botschaft und das Vorbild Jesu an so vielen Stellen. Liebe, Empathie, Erbarmen über alles. Selbst über das Gesetz, selbst über die Sitte und selbst über das Anstoß geben können der lieben Geschwister. Erbarmen, Empathie, Liebe für Menschen ging Jesus über alles. Jesus erzählt ja dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, von einem Mann, der halbtot an der Straße liegt und von einem Priester, der vorbeigeht und nicht hilft. Und wenn man das so oberflächlich betrachtet, dieses Gleichnis, ist man so entsetzt und denkt, ja, da wären wir ja wohl besser gewesen. Also wenigstens mal helfen, das wäre ja wohl anständig gewesen. Bürgerpflicht, unterlassene Hilfeleistung. Und verstehen gar nicht, dass dieser Priester ein echtes religiöses Problem hat. Er durfte nicht mit Blut in Verbindung kommen. Er hätte sich verunreinigt. Das haben die ernst gemeint. Das war sehr, sehr streng. Er hätte über einen ganzen Zeitraum keinen Dienst mehr tun dürfen im Tempel. Und sein Dienst im Tempel war ja auch nicht unwichtig. Das Haus Gottes, die ganze damalige Welt, die gläubige Welt, blickte zum Tempel, blickte nach Jerusalem, pilgerte dorthin, um Gott anzubeten, um Vergebung der Sünden zu erlangen. Das war ja kein unwichtiger Job, den der Mann hatte. Wäre dieser zusammengeschlagen, in seinen Armen gestorben, hätte er einen Toten angefasst und hätte nie wieder Priester sein dürfen. Also ich sag mal, von seiner biblischen Erkenntnis her, alles richtig gemacht. Und dann lässt Jesus halt in diesem Gleichnis nicht einen Pharisäer kommen, die ja gelehrt haben, man darf den Ochsen am Sabbat auch aus dem Brunnen ziehen, es gibt Ausnahmen und so. Nein, er lässt einen Samariter kommen. Er lässt einen Heiden kommen. Er lässt einen kommen, mit dem man nichts zu tun hat. Und die Schrift sagt, und als er ihn sah, da hatte er Erbarmen. Ja, wurde tief innerlich berührt, so wie Jesus hier. Tief innerlich bewegt von Mitleid. Und dieser Mann hatte auch seine Religion. Und dieser Mann hatte auch ganz bestimmt Termine. Und dieser Mann, ja, und er steigt ab und er tut das einzig Richtige. Das ist, was Jesus uns mit seinem ganzen Leben nahebringen möchte. Und je länger wir unterwegs sind mit Jesus, ob in dieser Predigtreihe oder persönlich, wenn wir uns mit den Evangelien beschäftigen, wenn wir Jesus kennenlernen, das ist, worum es bei Jesus geht. Liebe, Empathie, Erbarmen über alles. Und was mich noch ganz besonders auch berührt und nachdenklich macht, ist, Jesus ekelt sich nicht. Jesus ekelt sich nicht. Ich bin für die Organisation Schlussstrich, für die ich mich ja engagiere im Kampf gegen Kinderprostitution auf der ganzen Welt, an einigen wirklich schrecklichen Orten dieser Welt gewesen. Viele können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, in einem Slum irgendwo in einer Großstadt in Indien zu leben oder an anderen Stellen oder in Afrika. Ich sag mal, Armut stinkt und macht hässlich. Du sagst, oh, das klingt aber jetzt gemein. Nein, das ist die Realität. Du willst nicht wissen, wie es riecht in solchen Slums. Und dann bist du da und du kommst aus dem Westen und du bist einer, der vielleicht auch Gelder mitbringt und der hier ein Projekt starten will und der hier was unterstützen will, vielleicht ein Kinderheim und so weiter. Und dann strecken sich die kleinen Arme entgegen und da gibt es Ansteckungsgefahren und da gibt es, ich versetze mich so ein bisschen in die Situation. So, mit meiner kleinen Erfahrungswelt. Jesus ekelt sich nicht. Er fasst diesen Mann an. Und jeder von uns darf wissen, Jesus ekelt sich auch nicht vor deiner Schwäche und vor deiner Zerbrochenheit. Und das in deinem Leben, von dem du nicht möchtest, dass das irgendeiner hier weiß. Jesus weiß es und er ekelt sich nicht. Und er fasst dich an und ja, jetzt übersetze ich, er nimmt dich in den Arm. Er hält dich fest. Wie viel mehr, seit er am Kreuz bezahlt hat für unsere Zerbrochenheit, für unsere Krankheit, für unsere Schuld, für all diese Dinge. Jesus bleibt mit dir unterwegs. Seine Gebote sind ein guter Kompass, wo Norden ist und wo Süden ist. Aber Jesus macht sich mit dir auf den Weg. Das ist der springende Punkt. Ja? Er ekelt sich nicht vor dir. Er versteht dich. Er versteht dich. Und das finde ich so großartig. Ich mag das Lied, was wir vorhin gesungen haben. An der einen Stelle, habe ich bestimmt schon mal gesagt, da singe ich es immer anders in meinem Herzen mit. Ich singe immer und ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Irgendwie so trotzdem Liebe habe ich in meinem Leben schon genug erfahren und die hat mir nicht gut getan. Er kennt mich Und selbst wenn ich mal fürchterlich versage, selbst wenn ich mal fürchterlich daneben liege, dann weiß er ganz genau warum. Dann ist er mein Fürsprecher und sagt, oh Vater, das kann ich dir erklären. Ich war ja selber Mensch. Das besser als ich mich verstehe, versteht er mich. Da bin ich nicht der, der trotzdem geliebt wird. Und er ist der Tolle und ich bin eben der, der gar nichts verdient. Nein, nein, er hat mich doch geschaffen. Ich bin doch in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat mich doch gereinigt durch sein Blut. Er liebt mich nicht irgendwie trotzdem. Er liebt mich deshalb, weil ich bin, wie ich bin. Mit allen meinen Schwächen, weil er sie versteht und weil er dafür bezahlt hat. Was für eine Liebe. Und da möchte ich noch eine Sache mal betrachten mit euch in dieser kurzen Geschichte. Und zwar die innere Einstellung dieses Mannes. Wie er so aufgestellt war von seiner Haltung her. Und ich nenne das mal eine Mischung aus Glaube, Demut und Entschlossenheit. Das wird uns noch bei manchen Geschichten begegnen und das werde ich hier und da nochmal unterstreichen in den nächsten Monaten. Glaube, Demut und Entschlossenheit. In Vers 12 heißt es, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Du kannst mich reinigen. Das ist die Sprache des Glaubens. Das stand für diesen Mann außer Frage. Jesus kann mich reinigen. Und das ist gut, dass er geglaubt hat. Das hat auch zu diesem Wunder geführt an diesem Tag. Glaube ist eine Voraussetzung, auch Gott zu erleben in unserem Leben. Glaube ist die Dimension Gottes. Es ist die Dimension, in der Gott sich bewegt. Und die Bibel sagt uns in Hebräer 11, ohne Glauben ist es unmöglich, dass wir Gott gefallen. Also Glaube ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Ich lese ja diese biblischen Geschichten immer sehr gerne vergleichend, vor allen Dingen in den Evangelien. Was hat Jesus dem geantwortet und was hat Jesus dem geantwortet? Was war die Frage? Und vergleiche das schon mal so miteinander. Und bin über eine Sache gestolpert, die mir so einfiel. Da kommt ein Mann zu Jesus, sein Sohn ist schwer, schwer krank, also ist wieder so eine verzweifelte Lage. Und dann lesen wir in Markus 9, Vers 22, dass dieser Mann sagt, wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Ja, also der eine hat gesagt, wenn du willst, dann kannst du. Dieser Mann sagt, wenn du was kannst, so erbarme dich. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Also das können wir schon festhalten. Das ist schon eine biblische Tatsache. Jesus, Gott, erwartet, dass wir glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Aber jetzt kommt der springende Punkt, hatten wir auch letzte Woche. Es muss kein großer Glaube sein. Glaube ist auch keine Leistung, die wir zu bringen haben. Wo gesagt, wow, Donnerwetter, der hat aber Glauben, ja, der hat es ja verdient, da machen wir mal was. Ja? Es muss kein großer Glaube sein. Die Bibel spricht davon, vergleicht Glauben ja mit einem Senfkorn, das gesät wird und das eben auch wachsen darf. Ein Senfkorn reicht völlig. Und ich sag dir mal, selbst wenn du kein Senfkorn-Glauben hast, das zeigt mir diese Parallelgeschichte, sogar die Entscheidung für den Glauben reicht. Ich finde das so krass. Jesus sagt, tut mir leid, also Glauben ist schon wichtig, ne? Alles ist möglich dem, der glaubt. Und dann sagt der Mann Folgendes in Vers 24 in Markus 9. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Ein ambivalentes Signal, ne? Ich glaube, Herr, der Mann war verzweifelt. Hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Also ich sehe hier drin so eine Entscheidung für den Glauben. Ich entscheide mich, dass ich glauben will. Und auch das hat gereicht und auch das hat zu einem wunderbaren Wunder geführt an diesem Tag. Glaube ist das Erste. Und das Zweite, was ich, glaube ich, eine wichtige Haltung finde, ist Demut. Er fällt auf sein Angesicht und er sagt, wenn du willst. Wenn du willst. Und es ist wichtig, dass Christen wissen, egal wie viel wir glauben, wir verfügen niemals über Gott. Dieses Missverständnis gab es manches Mal in der biblischen Lehre von manchen guten Predigern. Und ich glaube, ich als junger Mann habe da auch manches Mal mich sehr, sehr reingewagt. Du musst glauben, 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 glauben muss immer größer werden. Wir können Berge versetzen. So. Und irgendwann kommt da so eine Grenze, wo es so klingt, als würden wir über Gott verfügen. Ja, als müsste Gott nun machen, was wir wollen, weil wir ja halt so dolle glauben. Und da gefällt mir diese Mischung hier und ich finde das biblisch und ganz, ganz gesund. Er fällt auf sein Angesicht, also er unterordnet sich Jesus. Und er sagt, wenn du willst, er verfügt nicht. Du kannst, das sagt er, sein Glaube steht fest, aber er weiß, er verfügt nicht über Jesus. Da fällt mir das ein, was der Petrus geschrieben hat in 1. Petrus 5, Vers 6. Ich finde, das passt richtig dolle gut dazu. Er hat geschrieben, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das erlebe ich hier mit diesem Mann. Er demütigt sich. Er wirft sich nieder vor Jesus, dem Messias. Ja? Er sagt, wenn du willst. Ja? Er demütigt sich und dann sagt Jesus, ich will, und erhöht ihn. Genauso, wie Gott uns das verheißen hat. Gott möchte, dass wir uns vor ihm demütigen. Gott will uns nicht demütigen. Übrigens, demütigen ist ja auch ein schwieriges Wort. Ne? Menschen zu demütigen ist eine schreckliche Sache und ist eine schrecklich ungöttliche Sache. Gott hat nicht vor, uns zu demütigen. Er lädt uns ein, dass wir uns vor ihm demütigen. Dass wir vor diesem großen, allmächtigen, wunderbaren, liebenvollen Gott uns verneigen, uns vor ihm demütigen. Wenn du willst, dann kannst du. Und er erhöht uns. Und interessanter Beisatz, er erhöht uns zu seiner Zeit. Das heißt, Glaube paart sich an dieser Stelle auch mit Geduld. Und Geduld, so lerne ich, kann ein Ausdruck von Demut sein. Ungeduld kann dementsprechend, ich sage kann, ne? Ein Ausdruck von Stolz sein. Ja? Ich sage, nun mach mal hinne. Was ich ja eigentlich sage, ist, ich könnte das viel schneller. Ne? Du hältst mich auf. So, ne? Demut bedeutet, ich bleibe unter einer Sache. Ich bleibe unter einer Last. Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also Demut und Geduld, das ist ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Wir glauben Gott einzugreifen, aber wir bleiben drunter, gehen den Weg mit ihm und sind geduldig. Im Hebräerbrief wird das schön zusammengefasst. Hebräer 6, Vers 12, da heißt es, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Die durch Glauben und Geduld, wir demütigen uns vor Gott und er erhöht uns zu seiner Zeit. Glaube und Geduld, Glaube und Demut, fand ich nochmal einen interessanten Gedanken. Und zum Schluss, Glaube und Demut, eine wichtige Kombination, wer würde das bestreiten? Aber ich glaube, wenn das Dritte fehlt, was ich hier mal Entschlossenheit genannt habe, da gibt es viele Worte für, kann es auch zu einem Missverständnis kommen. Es gibt ja auch so den Glauben, der sagt, ja, ich weiß, Gott kann alles. Er ist ja Gott, er ist allmächtig. Habe ich schon in der Sonntagsschule gelernt, streite ich nicht ab. Ich glaube das. Also ich halte das für wahr, ich halte das für richtig. Aber wenn der Herr mich heilen will, ja, dann kann er das ja auch hier tun. Da muss ich ja nicht zu jemand gehen und für mich beten lassen. Oder ich kann es ja auch, kann er ja überall. Ich rede eigentlich von etwas, das man verkaufen könnte als eine Mischung von Glauben und Geduld, aber eigentlich riecht es eher nach religiösem Fatalismus. Ich füge mich so in mein Schicksal und ja, der Herr Gott, wenn er will, dann kann er ja und er weiß ja, wo ich wohne. Ja? Aber es kommt nichts von meiner Seite. Glaube ist da definiert als das Verwahrhalten, dass Gott allmächtig ist. Und Geduld hat so das Stille halten, machst du nichts, wenn er will, kann er ja. Hier gibt es eine dritte Seite, die finde ich so wichtig. Ich nenne sie mal Entschlossenheit. Demut, Glaube und Entschlossenheit. Und mit Entschlossenheit meine ich zunächst mal, es ist ein aktiver Glaube. Es ist ein Glaube, der handelt. Das ist auch das Zeichen von biblischem Glauben, dass er uns immer zur Tat führt. Jakobus sagt ja sogar, Glaube ohne Taten ist tot. Dieser Aussätzige hätte ja auch sagen können, meine Güte, ich bin Jude und das gehört sich nicht, das ist gegen die Tora und die Leute werden Anstoß nehmen. Wenn Gott mich heilen will, ich weiß, er kann, aber dann kann er Jesus ja auch hier raus zu uns, zu den Aussätzigen schicken. Dann kann er ja hier Menschen heilen oder er kann mich einfach so heilen. Hätte er ja alles denken können, aber dieser Aussätzige setzt alles auf eine Karte. Der hat an dem Morgen in seinem Terminkalender, hat an dem Morgen eine Entscheidung getroffen, was er heute machen würde. Er wusste, Jesus ist in der Gegend und er hat in seinen Terminkalender geschrieben, Reinigung oder Steinigung? Fragezeichen. Wenn sich ein Aussätziger, der in so einer Kolonie leben musste, normalen Menschen genähert hat, in die Stadt gekommen ist, wurde er sofort gesteinigt. Das ging gar nicht. Wie Lukas das hier beschreibt, Jesus war in einer Stadt und siehe, ein Mann voller Aussatz, dieses und siehe, das ist so ein wow, was geht denn hier ab? Das ist so ein Ausdruck auch von Entsetzen, von Erstaunen. Ein Aussätziger in der Stadt geht gar nicht. Der Mann hatte einen Punkt auf seiner Agenda an dem Tag, voller Demut und voller Glauben und voller Entschlossenheit, nämlich heute ist der Tag, Reinigung oder Steinigung. Ziemlich krass. Und ganz schön viel Entschlossenheit. Also Entschlossenheit ist einmal aktiver Glaube, aber dann kam mir noch ein Gedanke, auch der hat mich sehr berührt. Entschlossenheit ist aber auch ein erwartender Glaube. Ich glaube, das macht nochmal einen riesigen Unterschied. Also in Abgrenzung zu diesem toten Glauben, ich halte es für richtig, dass Gott allmächtig ist und theoretisch alles machen kann, was er will. Dieses für richtig halten hat nicht viel Kraft. Das ist eigentlich nicht das, was die Bibel mit Glauben meint. Das ist ein theologisches für richtig halten. Nein, es ist Glaube, ist eine Erwartung. Dieser Mann riskiert sein Leben. Gut, das war ihm vielleicht nicht viel wert, weil sein Leben stand so oder so auf der Kippe. Er würde einen grässlichen Tod sterben. Aber dieser Mann riskiert trotzdem eine Steinigung, ein erwartender Glaube. Und jetzt kommt's. Nicht nur an das Können Jesu, sondern an den Charakter Jesu. Ich habe hier etwas Gutes zu erwarten. Ja, er sagt, wenn du willst, dann kannst du. Aber alleine, dass er da ist mit dieser Entschlossenheit, zeigt eins, er erwartet etwas Gutes von Jesus. Es wird sich lohnen, dieses Risiko auf mich zu nehmen. Es wird sich lohnen, diesen Weg zu gehen, in diese Stadt zu kommen. Vielleicht haben die ersten Leute schon Steine aufgehoben, als es gerade bis zu Jesus geschafft hat. Ich weiß es nicht, aber ich sehe darin Entschlossenheit, also aktiver Glaube, aber eben motiviert durch einen erwartenden Glauben. Ein Glauben, nicht nur Jesus kann, sondern Jesus ist gut. Jesus ist gut, voller Erbarmen, voller Liebe. Ich habe Gutes zu erwarten. Und das führt zu dieser Entschlossenheit. Und so dürfen wir heute alle miteinander wissen, wir hier unten in der Kirche, ihr tollen Techniker da oben in der Kirche und ihr wunderbaren Menschen zu Hause an eurem Bildschirm, wir dürfen wissen, in jeder Situation möchte uns Jesus helfen. Ich weiß nicht, durch welche Situation du gerade gehst. Ob es ein paar kleinige, nervige Dinge und Baustellen gibt oder ob es richtig verzweifelte Nöte gibt in deinem Leben. Ob Krankheit, ob es soziale Katastrophen sind. Du darunter leidest, dass mit einem besten Freund, einer besten Freundin gerade Funkstille ist und man redet nicht mehr miteinander und keine Ahnung, ob du am Arbeitsplatz bist, ob es da Mobbing gibt, in der Hausgemeinschaft. Ich weiß es nicht. Aber wir alle, wir dürfen wissen, dass wir einen Jesus haben, der uns versteht, der sich in uns hineinfühlen kann. Und das ist eben für mich der Hammer. Er versteht mich noch besser, als ich mich verstehe. Und wenn ich vielleicht so von mir enttäuscht bin heute Morgen, dass ich an mir verzweifeln könnte, so verzweifelt doch mein Herr Jesus Christus nicht an mir, weil er mich noch besser und noch tiefer versteht, als ich dasselbe kann. Und er liebt mich von ganzem Herzen. Und er fühlt meinen Schmerz. Und er weint meine Tränen mit mir. Ganz egal, was deine Katastrophe ist gerade, vielleicht ist es Krankheit, dann darfst du wissen, Jesus kann heilen. Wir glauben daran in dieser Gemeinde, dass wir beten und dass Jesus auch heilen kann bis zum heutigen Tag. Nein, wir verfügen nicht über ihn. Das tun wir nicht und den Anschein wollen wir auch nicht geben. Aber ich weiß eins, wer zu Jesus kommt, wird nicht einfach weggeschickt, ungeheilt. Nein, es gibt auch Phasen, da müssen wir Geduld haben, wie wir es gehört haben. Aber Jesus geht mit uns diesen Weg. Und wenn er uns nicht den Glauben schenkt, den Berg zu versetzen, dann schenkt er uns doch die Kraft, ihn zu ersteigen und ist dabei an unserer Seite und stützt uns. Ich weiß nicht, ob es soziale Katastrophen gibt in deinem Leben oder religiöse, von dir empfundene Schuld, Unreinheit, Unwürdigkeit, Verdammnisgefühle, weil du hier und da in deinem Leben mit Dingen nicht klargekommen bist oder das immer noch nicht auf die Reihe gekriegt hast und die religiösen Stimmen in dir, die sind so schlimm und so anklagend. Du darfst wissen, Jesus vergibt und Jesus schenkt neues Leben. Du darfst wissen, Jesus ist auf deiner Seite. Und du darfst wissen, wenn du mit Glaube, Demut und Entschlossenheit vor ihn trittst, dass er tief berührt ist von deiner Situation. Dass er tief von Mitleid bewegt ist, empathisch ist und in sich dich einfühlt. Welch ein Freund ist unser Jesus. Amen. Ich würde sehr gerne mit uns beten dürfen und wenn ihr mögt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Mensch Jesus, was soll man da noch sagen? So viele Jahre stehen wir, viele von uns, in deiner Nachfolge und doch überraschst du uns immer wieder, wie anders du bist. Ja, und das größte Missverständnis ist ja, wenn wir dich so beurteilen und von dir das erwarten, was man von Menschen erwartet. Jesus, von dir ist anderes zu erwarten. Deine Liebe ist größer als Religion, als Gesetz, als Sitte. Deine Liebe meint jeden einzelnen Menschen. Darum geht's dir. Deshalb sind wir so gut bei dir aufgehoben, Jesus. Deshalb ist es so gut, dich zu kennen. Und ich bete für jeden, der jetzt diese Predigt hört, der dich kennt, der in deiner Nachfolge steht, der unterwegs mit Jesus ist, dass das ganz tief abgespeichert wird. Ganz tief abgespeichert wird, dass wir das mit in diese Woche nehmen. Ein Jesus, der mich fühlt. Ein Jesus, der auf meiner Seite steht. Ein Jesus, dem meine Not nicht egal ist. Aber auch wenn Menschen hier sind, die zuhören, die sagen, mit dem Glauben, da habe ich es gar nicht so. Herr, ich bitte dich, dass du diesen Gedanken, dass wir uns für den Glauben entscheiden können und dass du dabei hilfst, dass es nur ein kleiner Schritt ist und dass du uns weiterführst. Herr, lass auch das, diese Wahrheit tief in die Herzen hineinkommen. Ich bete, dass Menschen dich kennenlernen in unserer Umgebung. Und zu dir durchdringen, zu dem besten Freund, den sie je hatten und dem Herr ihres Lebens. Komm, Heiliger Geist, berühre unsere Herzen, die offen vor dir sind. Und lass dein Wort in uns Frucht wirken. Amen.